Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie beim aktuellen Italian Secret, den News24 TV Podcast, eine ganz schwierige Wortkombination, begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
Vielen Dank, schönen guten Tag.
Heute geht es um Bella Figura und die Mode. Etwas, wo ich
Genau.
eigentlich sehr viel beisteuern kann, wie man da sieht und mitreden kann. Aber ich überlasse Ihnen gerne das Wort und Sie erzählen uns mal heute, was an der italienischen Mode Besonderes ist und seit wann es überhaupt diesen Begriff der italienischen Mode als Weltkulturerbe, in Anführungsstrichen, weiß gar nicht, ob es Weltkulturerbe ist, aber gibt.
Ja, den meisten ist wahrscheinlich bekannt, dass bis vor ganz, ganz vielen Jahrzehnten Paris als Stadt der Mode beziehungsweise Frankreich als das Land der Mode galt und Italien hatte definitiv nicht viel zu melden. Das sollte sich ändern im Jahr des Herrn 1951. Da hat der Unternehmer Giovanni Battista Giorgini, der ist allerdings schon geboren 1898, der hatte da auch, also auch schon einige Jährchen auf dem Buckel. Aber
50 plus.
1901, wie bitte?
50 plus.
Ja, genau. Passt doch, oder?
Sowieso.
Ja, da hat er als Unternehmer beschlossen, die italienische Mode mal ein bisschen salonfähig zu machen. Entschuldigung, ich muss erstmal was trinken. Ja, er hat in seiner privaten Villa am 12. Februar eine Modenschau veranstaltet. Dazu hat er ganz, ganz viele, heute würde man auf Neudeutsch sagen, Influencer eingeladen. Also es waren überwiegend Amerikaner eingeladen, es waren Vertreter der Presse eingeladen. Man hat also so richtig die Werbetrommel gerührt. Und seitdem ist eigentlich der Begriff italienische Mode so ein bisschen geprägt worden. Seitdem kann man wirklich sagen, ist die italienische Mode in der Welt bekannt geworden.
Aber darf ich fragen, Battista hieß der Mann? Habe ich das richtig verstanden?
Giovanni Battista Giorgini. Giorgini war der
Giorgini.
Nachname.
Aber war der denn Modeschöpfer oder welches Interesse hat der gehabt, da seine Villa für eine Modenschau zur
Nein,
Verfügung zu stellen?
überhaupt nicht. Er war eigentlich Unternehmer. Ist irgendwann, weil sein Vater sehr, sehr früh verstorben ist, ist er in die Familienunternehmen mit rein. Das ging von Marmor, genau, das war in der Nähe von Lucca, wo die geboren sind, und Schifffahrtsindustrie. Also die hatten ganz, ganz viele Unternehmen, in denen diese Familie tätig war, und er ist dann dort nach dem Tod des Vaters eingestiegen, wollte dann aber irgendwann auch sein eigenes Unternehmen gründen. Er hat sich halt auch sehr, sehr stark gemacht für Kunsthandwerk, für Kunst überhaupt, toskanische Kunst, und das war immer so ein bisschen sein Steckenpferd, und er wollte eigentlich auch, ja, dass dem Land Italien etwas mehr Aufmerksamkeit
Ah, okay.
gezollt wird.
Verstehe.
Und ja, die Mode, die war möglicherweise auch nur so eine Idee, weil er hatte jetzt da schon in allen möglichen Bereichen seine Fühler ausgestreckt, wie gesagt, Kunst und Antiquitäten. Ja, und dann ist er halt zu dem Schluss gekommen, jetzt machen wir mal was in Sachen Mode. Und bis dahin hat Italien wohl schon ein wenig exportiert. Aber seit dieser Modenschau sind die Exporte der italienischen Mode wirklich ins Gigantische angestiegen. Die haben von was, $125.000 hatten die auf einmal pro Jahr 1,5 Millionen Dollar Exportumsatz. Und seitdem finden halt regelmäßig in Italien Modenschauen statt. Das war, wie gesagt, die erste in seiner privaten Villa in Florenz. Dann gab es noch die zweite in dem Palazzo Pitti. Das ist ja ein sehr, sehr bekannter Palast in Florenz. Ja, und mittlerweile ist Italien ja wirklich, was Mode betrifft, in aller Munde. Und wir haben ja auch so ein paar berühmte Modedesigner, zum Beispiel den ganz, ganz großen Giorgio Armani, der ja heute noch 87-jährig sein Unternehmen als Alleininhaber leitet. Das ist ja auch schon mal eine ganz, ganz tolle Leistung. Und Armani gilt ja als Erfinder dieser etwas merkwürdigen Farbe Greige. Es gab ja immer beige und grau und er hat wohl das Greige kreiert.
Okay.
Dann haben wir noch den Gucci. Gucci hat ja überhaupt angefangen mit Lederwaren. Das war eine Werkstatt für Lederwaren und erst später hat man auch angefangen, sich in der Bekleidungslinie einen Namen zu machen, hat das auch etabliert, diese andere Säule. Ja, und als dritten im Bunde haben wir dann noch den Gianni Versace. Vielen wird er möglicherweise ein Begriff sein durch dieses berühmte Sicherheitsnadelkleid. Sagt Ihnen das was?
Ne, ich trage offen gestanden offiziell keine Kleider.
Auch das kann man auch bei einem Hemd machen, aber Spaß
Ah.
beiseite. Nein, das sind Sicherheitsnadeln, die ja quasi die sind, die man auch für die Schottenröcke, für den schottischen Kilt verwendet, diese großen. Und da wurden dann halt zum Beispiel Ober- und Unterteile, also Rock und Oberteil eines Kleides, nicht zusammengenäht, sondern eben mit diesen Nadeln festgehalten. Und da gibt es ein ganz, ganz berühmtes Model, das ist die Liz oder Elizabeth Hurley. Die hat das 1994 anlässlich einer Modenschau auch präsentiert. So ein bisschen angelehnt war das Ganze an die Punker, da wurde halt aus dieser Richtung wurde, ja, hat man sich ganz einfach mal so ein bisschen motivieren lassen. Ja, und die italienische Mode, die steht natürlich prinzipiell für, ja, für Farben und das mag man vielleicht jetzt nicht unbedingt glauben, wenn man viele Modenschauen bzw. Filme sieht von Modenschauen, da denkt man immer, ach, wer soll denn das tragen? Das ist doch nicht alltagstauglich. Aber prinzipiell ist die italienische Mode schon relativ alltagstauglich. Sie ist auch nicht so furchtbar extravagant wie jetzt zum Beispiel die französische. Bei der ist es eher noch so, dass man sagt, also das kannst du nicht tragen. Zumindest nicht als Otto-Normalverbraucher oder Verbraucherin, dass man sagt, okay, das ist doch nichts für jeden Tag. Die italienische Mode ist da eigentlich schon eher so alltagstauglich. Und was mir immer wieder auffällt, wenn ich in Italien bin, als Deutscher kommt man vielleicht gar nicht so auf die Idee, zu einem grauen Anzug braune Schuhe zu tragen. Aber der italienische Mann, der nimmt das als das Selbstverständlichste von der Welt, zu einem grauen Anzug braune Schuhe zu tragen. Die Italiener tragen sehr viel braune Schuhe. Das ist dort Standard. Und wir würden sagen, ja, grau und braun, das passt doch nicht zusammen. Ja, auf der anderen Seite ist das ja auch die Farbe Greige.
Ah, okay. Also, ich finde, dass braune Schuhe zu hellgrauen Anzügen zum Beispiel sehr gut passen oder mittelgrau. Die Norddeutschen sehen das ein bisschen anders, ein bisschen strenger. Also wenn dort einer mit braunen Schuhen rumläuft, dann ist er auf jeden Fall für jeden Hamburger ein Bremer. Aber ansonsten, glaube ich, funktioniert das schon. Man muss da ein bisschen mit der Zeit gehen, denke ich. Sie haben erzählt, und das fand ich sehr spannend, dass als der Herr in Florenz da diese Modenschau gemacht hat, 1951, international italienische Mode noch gar keine Rolle spielte, sondern Paris und Frankreich das Maß aller Dinge war.
Ja, genau.
Wenn man heute allerdings die Modenschauen sieht, die in Mailand stattfinden, kann man sich das gar nicht vorstellen, welche Entwicklung da in den letzten 60, 70 Jahren vorangegangen sein muss. Mailand ist ja die Modehauptstadt neben Paris schlechthin. Und wenn Sie da, also Sie kennen sich ja viel besser aus als ich, zwischen Dom und dem Rinascente lang gehen, vom Domplatz weg, dann kommen Sie ja da zu mehreren Querstraßen, in denen kleine Designer ihre Geschäfte haben. Das ist dann schon eine ganz besondere Atmosphäre, wenn die da ihre Kleiderstangenwagen langschieben von A nach B oder wenn
Ja.
die Models da rumlaufen. Das sieht man ja in Paris in dem Maße tatsächlich nicht so. Da spielt sich das alles irgendwie hinter verschlossenen Türen ab, habe ich den Eindruck.
Ja, genau. Der Italiener, der ist sowieso eher so, ja, ein Mensch, der in der Öffentlichkeit ist. Und er zeigt sich halt auch gerne. Sie haben eingangs gesagt, Fade bella figura, oder? Und das ist für den Italiener auch wirklich sehr, sehr wichtig. Das sieht man nicht nur an der Mode, das sieht man auch, wenn wir uns irgendwo in Städten abends aufhalten, wenn wir in einem Restaurant sitzen, in einem Café, in einer Bar, wie wir dann feststellen können, dass immer wieder die gleichen italienischen Menschen vor dem Lokal oder überhaupt die Straße auf und ablaufen, einfach um gesehen zu werden. Und sie stellen sich einfach zur Schau. Eine andere Geschichte, das Thema hatten wir auch neulich, den Carnevale di Venezia. Da stellen die sich auch mit ihren tollen, prachtvollen Kostümen zur Schau, lassen sich fotografieren, posieren vor der Kamera. Das ist also für die das Selbstverständlichste und Normalste der Welt, sich zur Schau zu stellen.
Ja, wenn man sich das leisten kann, dann kann man sich das auch leisten.
Ja, und die können sich das leisten.
Das stimmt. Frau Hesemeyer, jetzt haben Sie so interessant über die Zeit von 1951 gesprochen und wir haben über den Catwalk geredet und über die Models, die sich da von A nach B quälen. Das ist ja auch alles furchtbar anstrengend. Und Sie wissen, worauf das hinausläuft. Was
Ja,
essen wir denn heute?
ich habe heute was ausgesucht, weil wenn wir dann auf einer Modenschau sind oder überhaupt so unterwegs sind auf solchen Veranstaltungen, dann gibt es ja sehr viel Fingerfood. Wir müssen ja dann auch gucken, dass wir, wenn wir solche Modelle dann auch anfassen wollen, fühlen wollen und so weiter, wir brauchen ja immer noch das Haptische. Dann können wir natürlich keinen Teller mit irgendwelchen Essensgeschichten vor uns hertragen, dann noch ein Glas Champagner in der Hand oder ein Prosecco. Da brauchen wir natürlich Fingerfood. Und ja, ich liebe diese Spieße, die ich auch selber regelmäßig hier bei meinen italienischen Abenden zubereite. Die erfreuen sich auch wirklich allergrößter Beliebtheit. Das sind Tortellini-Tomatenspieße. Und die Tortellini, die werden dazu mariniert in einer Marinade aus Öl, Zitronensaft und Zitronenabrieb. Und damit das auch richtig schön zitronig schmeckt, bereite ich die meistens schon am Abend vorher zu, gebe also die Tortellini in diese Marinade und verarbeite sie dann letztendlich zu den Spießen erst am nächsten Vormittag. Und dann schmecken die so richtig schön zitronig.
Und werden kalt gegessen oder lauwarm oder warm
Die
oder?
werden bei Zimmertemperatur gegessen, ja.
Okay.
Kann man also sehr, sehr gut vorbereiten. Die Zuschauer wissen ja mittlerweile, dass ich ein Faible für solche Geschichten habe. Schnell, unkompliziert und bei Zimmertemperatur zu genießen.
Aber nun sind Tortellini ja manchmal auch furchtbar trocken. Da stellt sich dann schon die Frage, gibt es da noch irgendwas, was dazu weinmäßig, Prosecco-technisch gut passt?
Ja, und zwar sind wir wieder mal im Veneto, was den Wein betrifft. Da habe ich den Niveus mitgebracht, gewonnen aus der Traube Garganega und Sauvignon Blanc. Dadurch hat er halt auch so eine ganz, ganz tolle Note, ist also sehr aromatisch und passt also wunderbar zu Aperitif, zu Vorspeisen, zu den tollen Spießchen. Also wirklich der ideale Begleiter dazu. Und dann sind die Tortellini kein bisschen trocken.
Gut, Frau Hesemeyer, das war jetzt sehr nett von Ihnen, dass Sie uns was über Mode und über Tortellini und Weißwein erzählt haben. Ich muss jetzt Schluss machen, wir müssen zum Ende kommen, weil ich muss in die Küche. Sie haben mir geschrieben in dem Rezept, was wir auch in den News 24 veröffentlichen, dass die Spieße mariniert werden müssen und dass sie über Nacht ziehen müssen. Sie haben es auch eben nochmal gesagt und das will ja alles vorbereitet sein.
Genau, so dass sie dann am Wochenende lecker Spießchen essen können.
Genau, Spießlauf,
Gut.
nennt man das, oder? Ich weiß nicht. Also, dann wünsche ich Ihnen ein ebensolches Wochenende und bis zum nächsten Mal, Frau Hesemeyer.
Ja, danke. A presto. Ciao.